Eckart!
Jan!
Deine Stimme hört sich eklig erholt an. Was ist denn mit deinem Geschafftsein geworden?
Ah, ich konnte mal die letzten 4 Tage ein wenig entspannen.
Der Neid trieft mir aus dem Mundwinkel. Nein, ich freue mich natürlich total, Eckart. Schön, dass du entspannt hast. Bei mir ist es nicht mehr lange hin. Dann darf ich auch mal ein paar Tage in den Urlaub fahren. Da freue ich mich geballt drauf. Nee, sehr schön.
Das glaube ich dir.
Eckart, wir haben heute ein schönes Programm, glaube ich, vor uns. Einige Punkte auf der Agenda. Darum würde ich sagen, schwätzen wir gar nicht groß, sondern fangen erstmal an mit den Liedern, die wir auf unsere
Ja.
Ausfahrt-TV-Playlist packen wollen. Und ohne Umschweife fange ich auch an. Nirvana, Lithium.
Ah ja, ich bin gar nicht so der Nirvana-Hörer und deshalb freue ich mich, dass du von denen was draufsetzt, denn da muss ich mich, glaube ich, mal noch weiterbilden
Ich meine, es sind
mit
ja
dieser
nur
Band.
zwei Alben im Prinzip, von denen nur eins
Ja.
wirklich gut ist. So richtig viel befassen musst du dich mit denen eigentlich nicht. Aber für mich
Oh,
gehören sie einfach dazu. Also
das kommt
Nirvana,
mir total gelegen.
großartige Musik, ja.
Okay. Mein erster Song kommt von Hilltop Hoods und zwar The Nosebleed Section.
Sagt mir gar nichts. Ich finde es immer scheiße, wenn ich die Lieder nicht kenne, die du da draufpackst. Und vor euch da draußen an den Lautsprechern, wir sind Holterdiepolter quasi in den Podcast reingegangen. Normalerweise füge ich die Songs dann immer gleich zur Playlist dazu und höre auch einmal rein, damit ich dann ganz großkotzig sagen kann, kenne ich. Kenne ich. Was ist das für ein Genre?
Hip-Hop.
Oh, okay, let's go. Ja, da freue ich mich
Jo.
drauf. Gut, Odetta. Hit or Miss. Und das ist ein Song, den habe ich vorhin selber nochmal. Ich habe den vor Ewigkeiten draufgesetzt und wusste gar nicht mehr, was das ist. Ist aber cool.
Okay, also wie gesagt, ne, ich bin bei Nirvana richtig ungebildet. Ich habe zu Lithium keine Melodie im Ohr und Odetta Hit or Miss sagt mir auch
Ja, wenn du
überhaupt
es hörst, ist
nichts.
so ein Klassiker, kennst du.
Okay, mein zweiter Song kommt von Afro Man. Das ist der Typ, der hier I was gonna go to work, but then I got high. Der Typ.
Ja.
Und zwar den Song Crazy Rap. Den finde ich eigentlich sogar noch chilliger als Because I Got High.
Okay. Falls ihr euch fragt, was wir hier machen, weil ihr das erste Mal erst reinschaltet, wir haben eine Playlist, auch bei Spotify, die Ausfahrt TV Roadtrip Playlist. Und wir mühen uns hier bei jeder Folge 3 neue Lieder jeder hinzuzufügen, damit wir irgendwann so weit sind, um Amerika Coast to Coast zu machen und genug Musik haben, um diese Strecke entsprechend musikalisch untermalt abreißen zu können. Und ich sorge dann meistens noch für die Deutschquote hier, in dieses Mal in Form von Joachim Witt, Neue Deutsche Welle, der Goldene Reiter.
Neue Deutsche Welle fehlt ganz grundsätzlich noch ein bisschen auf der Playlist.
Ja, aber ich habe ja neulich schon Puppenwein nicht, glaube ich, hinzugefügt. Da warst du ja gar nicht so angetan,
Nee, das
ne?
stimmt. Das ist.
Aber mittlerweile ist ein Gassenhauer, oder? Skippst du den?
Ja. Nee, nein, nein, nein. Mittlerweile höre ich den auch immer mal
Ja.
wieder. Ja. Mein letzter Song kommt von Philip Bailey zusammen mit Phil Collins und zwar Easy Lover.
Sehr schön. Ja.
Ja. Ich habe hier auf den Zettel des Podcasts geschrieben, heutiges Erlebnis von der Autobahn. Und dann habe ich noch in Klammern geschrieben, ist ganz kurz. Ich bin nämlich heute auf der Autobahn unterwegs gewesen
Ja.
und habe da was erlebt. Das hat mich geärgert und deshalb wollte ich es kurz ansprechen. Ich war auf der Autobahn unterwegs in einem meiner aktuellen Testwagen. Das ist ein BMW X4M Competition.
Ja.
Der hat 510 PS. Das ist also ein durchaus potentes, schnelles Auto. Warum das interessant wird, da komme ich gleich noch
Sehr
zu.
dezente Farbe auch, oder?
Ja, ganz Sao Paulo Gelb heißt die Farbe.
Ja.
Ist halt
Also so ein
wie.
Acid Green im Prinzip, ne?
Ja, aber so ein verwaschenes Acid Green. Auch nicht so richtig, also ja, wie auch immer. Ich war auf der Autobahn, es war relativ viel Verkehr, es war auch nur zweispurig und vor mir war viel Verkehr und hinter mir kam einer angeflogen. In einem weißen VW Arteon Shooting Brake mit Berliner Kennzeichen. Vielleicht erkennst du dich wieder, wenn du diesen Podcast hörst. Kam angeflogen und auf der rechten Spur boten sich halt immer mal wieder so kleine Lücken zwischen LKWs. Ich fahre in der Regel schon wirklich in jede Lücke nach rechts rein, wo ich den Eindruck habe, ich kann nach rechts fahren. Also ich bin wirklich ein brennender Verfechter des Rechtsfahrgebotes. Jan wird es bestätigen können. Und ich bin aber nicht rechts rüber gefahren, weil die Lücken waren so kurz. Und direkt vor mir ging der Verkehr weiter. Es waren halt, ja, keine Ahnung, Ferienverkehr oder was weiß ich. Und der Typ hinter mir schwenkte dann immer schon so in diesen kleinen Lücken auf die rechte Spur aus und hing so nah auf meiner Stoßstange hinten drauf, dass ich seine Scheinwerfer und sein Kennzeichen zum Teil nicht mehr sehen konnte. Und wenn vor mir eine Lücke, also wenn quasi was frei geworden ist, habe ich auch Gas gegeben. Jetzt wird es auch wieder wichtig, dass das ein potentes Auto war, in dem ich unterwegs war. Und habe dann auch echt zügig durchbeschleunigt. Ich habe halt immer den Sicherheitsabstand vor mir eingehalten. Und dann ist er auch immer nicht dran geblieben hinten mit seinem Arteon, weil er dann nicht mithalten konnte. Und ich habe dann halt auch nur in Anführungszeichen immer so auf 160 hochbeschleunigt. Das aber schon sehr vehement, weil mehr als 160 war eh nicht sinnvoll bei dem vielen Verkehr. Und dann kam also wieder rechts eine Lücke, ich bin rechts rüber gefahren, vor mir aber eben ganz viel Verkehr, aber ich habe mich eben einfach ans Rechtsfahrgebot gehalten. Dann kam vor mir irgendwann wieder ein LKW, ich wollte wieder nach links rüber, da kam der Typ natürlich von hinten angeflogen wie so ein Vollbekloppter, mit blinkenden Bremslichtern, vollbremsend die Lücke zumachen, sodass ich nicht nach links rüber konnte hinter dem LKW. Habe ich mir wirklich nur so gedacht, Alter, wirklich, was für eine arme Wurst in seinem... Nichts gegen das Auto. Ich finde, ein Arteon ist ein super schönes Auto, aber in dem Moment einfach wirklich in seinem Arteon Shooting Brake, ich weiß nicht, was das war, 2 Liter Benziner oder sowas, der, wenn ich auf 160 beschleunige, nicht hinterherkommt, der dann unbedingt die Lücke zumachen muss, damit ich nicht mehr links rüberfahren kann und erstmal hinter dem LKW runterbremsen muss. Da dachte ich mir auch echt, was bist du denn für eine Wurst? Alter, das hat mich aufgeregt. Das war's auch schon. Ich wollte es nur loswerden.
Ich finde das sehr interessant. Also erstmal, ich mache das sowohl als auch. Ich fahre auch sehr oft rechts rüber. Es gibt auch Tage, da fahre ich nur links. es hat bei mir nicht unbedingt Konzept, aber ich mache das auch statt drängeln mittlerweile. Also ich mache genau das, was er macht, bleibt dir aber dann nicht auf der Stoßstange stehen. Und ich kenne das auch durchaus, was du sagst, du bist jetzt hier in so einer Kasperkiste gefahren, was sagst du, BMW X4 M. Nein, tolles Auto für alle, die es gekauft haben, alle, die es auch nicht mögen, Kasperkiste. Und ich kenne es halt auch, dass du mit einem schwach motorisierten Auto einfach von A nach B willst. Und dann sitzen da irgendwelche, ich überziehe mal, irgendwelche neureichen Vollidioten, die sich irgendwie so ein fettes Auto gekauft haben, mit dem sie ganz offensichtlich überhaupt nicht umgehen können. Dann nervt mich das halt. Verpisst euch, ne? Nur weil du ein teures, schnelles Auto hast, hast du auf der linken Spur nichts verloren, wenn du mal schnell fährst, ne? Und dann hat er es jetzt endlich mal geschafft, irgendwie an dir vorbeizukommen, dann macht er die Lücke auch zu, ne? Also ich sympathisiere null für den. Ich hätte wahrscheinlich meine ganze Scheibe voll gespuckt, weil ich so laut geschrien hätte, also im Auto. Aber ja, es ist halt... viele Leute denken halt immer noch, auf der Autobahn wird gekämpft, ne?
Autobahn ist für mich Krieg.
Also ich erinnere mich noch sehr gut an eine Fahrt mit einem Porsche. Also Porsche Testwagen, den ich mir in Stuttgart abgeholt habe. Bin über Frankfurt nach Bielefeld gefahren. Und da hatte ich, das war ein Schlüsselerlebnis für mich, hatte ich irgendwas, so ein Vollidiot, ich glaube so ein Golf-Typ, ne, der das ähnlich gemacht hat und sich da aufgespielt hat. Und ich dachte, ey Kind, ich will doch nur mit dem Porsche an hier vorbei. Also ich will nur vorbei, also lass mich doch einfach vorbei. Und hat er mich aber nicht vorbeigelassen, dann bin ich rechts gefahren, dann hat er da teilweise rechts zugemacht, weißt du, rechts rübergezogen und so. Mm. Und so die volle Klaviatur, sodass ich irgendwann in diesem Porsche richtig gefrustet saß und eigentlich rechts ranfahren wollte, um ihm was aufs Maul zu hauen. Und ich bin wirklich kein gewalttätiger Mensch und ich hätte es wahrscheinlich auch nicht gemacht, aber ich war wirklich kurz davor, weil ich so grantig war. Und
ja, was ich halt, ja.
Im weiteren Verlauf dieser Strecke, also als ich das dann hinter mir gelassen hatte, dieses Ärgernis, ist mir so durch den Kopf gegangen, dass ich ein Vollidiot bin, dass ich mich selber gefährde, ich gefährde andere durch so ein Agro-Verhalten dann auch und dass ich das fortan einfach ablegen möchte. Das bringt dich eigentlich eh nicht weiter. Und seitdem, ich bremse niemanden mehr aus. Also ich bremse auch kaum noch an. Ich habe neulich saß mir an auf der Stoßstange. Da habe ich gewunken und einmal die Bremse angetippt, aber nicht um zu bremsen, sondern einfach nur, dass die Bremsleuchten mal angehen. Und das ist aber dumm. Es ist ein dummes Verhalten. Man fühlt sich so erhaben kurz, ne? Und ich glaube, wir hatten das Thema auch schon in einer der ersten Podcast-Folgen, der Lerneffekt, ne? Also wir Deutschen denken ja immer, wir bringen den anderen noch was bei. Auch dieses rechts rüberfahren, ne, ist ja die klammheimliche Hoffnung, dass du den noch überzeugst, hier erlernt was bei dir.
Aber der ist ja nicht, das, was ich gerade beschrieben habe, der ist ja nicht rechts rüber
Na,
gefahren, um quasi
ich
zu
weiß, der hat
zeigen,
gedrängelt von hinten.
sondern der hat gedrängelt und hat geguckt, ob er rechts vorbeifahren kann.
Ja, und ich sag ja, bei solchen Sachen mache ich das mittlerweile und ernsthaft, Eckart, ich mache hier nichts aus Show. Ich verlangsame dann mein Tempo, um den loszuwerden. Weißt du, was du hier gemacht hast, wenn ich das nicht verstanden habe, du hast ja gesagt, hier, ich trete dann den X4 mal durch und dann kommt die kleine Sau sowieso nicht hinterher. An der Stelle fahre ich rechts rüber und warte, bis der aus meinem Sichtfeld verschwunden ist. Weil ich weiß, dass ich sonst wieder in dieses Aggro-Verhalten reinkomme, dieses Macho-Imponier-Ding. Und da möchte ich mich eigentlich von freisprechen und lösen. Das ist immer wieder schwierig, jedes Mal wieder. Und ich denke, die meisten von euch da draußen wissen auch, was ich meine. Wir sind dann irgendwie dann doch nur kleine, verkackte Alpha-Tierchen, die versuchen auf der Autobahn das Revier zu markieren, ne? Und das versuche ich wirklich jeden Tag aufs Neue auch für mich zu brechen, dieses Konzept.
Ja, was ich halt sehr interessant fand, er hat es ja offensichtlich über die Maßen eilig gehabt, so wie er hinter mir gedrängelt hat und so wie er mir dann die Lücke halt zugemacht hat, dass ich bloß nicht wieder vor ihm rein konnte. Auch nochmal, ich weiß nicht, ob das in der Beschreibung rüberkam, ne? Als er die Lücke zugemacht hat, hat er mich nicht überholt, sondern kam quasi auf meiner Höhe auf die gleiche Geschwindigkeit, weil direkt vor mir, wo ich eben noch war, halt einfach auch der weitere
Ja.
Verkehr war. Was ich sehr interessant fand, obwohl er es offensichtlich so eilig hatte, als ich dann wieder hinter ihm eingeschert bin, hat er eine Vollbremsung gemacht, um mich auszubremsen. Da werde ich aber wirklich sauer.
Ja,
Also, ich habe natürlich nichts gemacht, aber was
aber
willst du auch
genau
machen? Aber wie dumm kann man denn
das
sein?
ist aber genau der Punkt. Ihr habt euch jetzt über wahrscheinlich eine Viertelstunde so ein Battle geliefert. Du mit so einer jovialen Art in so einem 500 PS Auto sitzen, er dahinter gehetzt in seinem kleinen Ateon mit so einem 150 PS Benziner wahrscheinlich. Und wenn du von Anfang an, als er schon das erste Mal von hinten geballert kam, einfach rechts rüber gefahren wärst und hättest irgendwie 2 Minuten quasi gewartet, bis der aus deinem Sichtfeld raus ist, hättest du eine viel entspanntere Fahrt gehabt und du bist da eh der Stärkere. Also so versuche ich mittlerweile zu ticken. Ich meine, du kannst
Ja,
machen, was du
das
willst.
ist auch die richtige Herangehensweise, aber das ist so, also ja, ich mache das, wenn es geht, auch so, aber wenn es einfach so voll ist, dass ich keine Lust habe, mich zwischen zwei LKWs zu drängeln, damit so ein Trottel vorbeifahren kann, der dann direkt vor mir hängt, weil davor ja die ganze
Eckart,
restliche
Eckart, pass
Autoschlange
auf.
ist.
Du hast doch eben erzählt, dass du dann locker bis 160 hochbeschleunigt hast, wenn es ging. Da hättest du doch einfach
Ja, wenn
rechts
da mal
fahren
eine
können.
kurze Lücke war, ja.
Ja, aber ich meine, du kannst machen, was du willst, aber wenn du meine Meinung dazu hören willst, hast du dich halt nicht clever verhalten. Und ich sage nicht, dass
Naja.
ich mich immer clever verhalte. Wir sind so oft gemeinsam
Naja.
unterwegs, dass du weißt, dass es nicht so ist. Ja, aber ich glaube, am Ende des Tages, ich glaube, das, was wir festhalten können, ist, wer viel fährt auf der deutschen Autobahn, erlebt eine ganze Menge Unsinn. Und am besten schützt du dich davor, dass dir was passiert, indem du solchen Unsinn einfach nicht mitmachst.
Ja, das stimmt wohl.
Erwachsene Worte, ich weiß. Die habe ich
Ja.
jetzt nur für den Podcast gesagt. Ne? Ist klar. Nein.
Gut, gut, gut.
Komm, wir haben ein Thema, ihr gehört.
Ja, genau.
Und
Mir hat
ich
jemand
nehme auch die
geschrieben
Schuld
über
auf mich, dass
Instagram.
ich ist ganz kurz jetzt lang gemacht habe.
Ach, na ja, komm, 13 Minuten. Was soll der Geiz?
Wir haben es ja, wir haben es ja.
Mir hat jemand bei Instagram geschrieben und zwar Fabian aus Leipzig. Lieber Fabian aus Leipzig, schöne Grüße. Der hat
Warte,
gesehen, dass.
kurzer Wessi-Witz. Kennt ihr euch?
Ja, im Osten, wir kennen uns alle.
Gut, okay, weiter.
Der hatte gesehen, dass ich ein Video gemacht hatte, weil ich einen Testwagen hatte, und zwar einen BMW M340i. Nee, es war kein Touring, es war eine Limousine. Und in dem Video hatte ich kurz gesagt, hey, hier Rücksitzbank, alles gut, ISOFIX ist vorhanden, aber ich habe es ausprobiert. Ich habe ja nun gerade eine Babyschale zu Hause rumstehen. Ich habe die ISOFIX-Basis mal montiert und mir das angeguckt und festgestellt, okay, Die Sitzflächen der Rücksitzbank steigt relativ steil an, damit so ein sportliches, tiefes Sitzgefühl auch hinten entsteht. Und dadurch ist die Babyschale relativ weit geneigt und der Kopf des Kleinkindes neigt dazu, nach vorn zu kippen, aufgrund der Sitzflächenneigung. Und da hat er mir geschrieben, ey, ich habe dein Video gesehen, kannst du mir da nochmal was Genaueres zu sagen? Und gibt es in dem Bereich vielleicht Autos, die da mehr zu empfehlen sind? Und hat natürlich gleich geschrieben, das wäre doch mal ein Thema für den Podcast. Und ja. Fabian, du hast natürlich vollkommen recht. Das ist ein tolles Thema für den Podcast. Geeignete oder auch ungeeignete Autos mit Kindern.
Ja.
Genau. Und wir haben gedacht, wir teilen das, wir machen das ein bisschen zweigeteilt. Jan, der lebenserfahrene Vater zweier erwachsener Kinder, der jedes Stadium mitgemacht hat, und ich, der nun jetzt seit 8 Monaten eine Tochter bei Gelegenheit durch die Gegend kutschieren kann, um zu gucken, wie gut die Kindersitze in die Testwagen reinpassen. Mhm. Ich kann also nur, aber dafür sehr detailliert über das Thema Autofahren mit Kleinkind sprechen und Jan über das gesamte Thema. Soll ich einfach anfangen?
Ja, sehr gerne.
Okay, und zwar dachte ich, mache mal 3 Kategorien. Und zwar Kategorien 1, überraschend gut geeignete Autos, um mit Kleinkind zu fahren. Überraschend 2, gut mit Kleinkindern zu fahrende Testwagen aus der letzten Zeit, die jetzt nicht überraschend sind, aber die einfach sich gut geeignet haben. Und Autos, von denen man vermutlich denken würde, ey, das muss doch super funktionieren, die aber überraschend schlecht in dem Bereich sind. Kategorie 1, überraschend gut mit Kleinkind, Audi RS7. Beziehungsweise, wie überraschend ist das? Naja, ist halt ein großes Auto. Aber, was ich immer unterschätzt habe, ich habe den RS7 mal komplett vollgepackt mit Kinderwagen, Babyschale.
Ich unterbreche dich ungern, aber sprich doch von A7.
Oder A7, ja, Entschuldigung.
Ist ja die Bauform und letztendlich RS7 hast du immer gleich irgendwie 150.000 Euro auf der Kante.
Du hast völlig recht, aber wir hatten den A7 als RS, als Testwagen bei uns.
Aber gerade innen unterscheidet dich ja, also das, was relevant ist für die Kinder, ist ja nicht groß unterschiedlich.
Genau, richtig, du hast recht. Audi A7 sieht ja erstmal elegant aus und ich habe immer unterschätzt, wie viel wirklich in diesen Kofferraum reinpasst. Das ist echt irre. Also da verschwindet alles drin. Ich habe einen Kinderwagen reingepackt, also Gestell plus Kinderwagenwanne. Ich habe einen Koffer mit reingetan. Ich habe eine Babyschale mit Isofix montiert. Und dadurch, dass das Auto halt auch so lang ist, hast du auch, wenn hinten auf der Rücksitzbank neben der Babyschale noch ein anderer Erwachsener hinter dem Fahrer sitzt, immer noch richtig entspannt viel Platz. Also das hätte ich gar nicht erwartet, dass das Auto so gut dafür geeignet ist. Das finde ich ziemlich cool. Also es muss gar nicht unbedingt ein A6 sein, sondern so ein RS7, ein A7 oder in unserem Fall als Testwagen so ein RS7, ist überraschend familientauglich.
Also für mich persönlich ist der A7 nach wie vor der schönste Audi der Neuzeit.
Ich finde ihn auch wunderschön.
Das Auto ist mir persönlich für meine ist mir einfach ein Stückchen zu groß. Der könnte, ich finde den A5 nicht ganz so elegant wie den A7.
Ich auch nicht, ja.
Ich hätte gerne aber trotzdem den A5 als A7. Also den A7 in der Größe des A5s.
Also die Karosserieform ist ein bisschen kompakter.
Ja. Aber sonst wunderschönes Auto, ja. Und
man vertut sich beim A7 immer, wie groß der ist.
Und vielleicht für die Leute, die jetzt sagen, ich bin Geringverdiener. Nein, also nicht Geringverdiener, aber so viel Geld möchte ich für ein Auto nicht ausgeben. Ich finde, der Superb als Limousine ist dem A7 schon ziemlich ähnlich, was das Platzangebot angeht. Auch da fährst du keinen Kombi, hast aber durch das Hatchback quasi, Fließheck. Durch das Fließheck ja. Hast du einen riesigen Kofferraum trotzdem, hast auf der Rücksitzbank Platz ohne Ende und es ist natürlich ein ganzes Preissegment tiefer angesiedelt, das Auto.
Und ich finde übrigens ein Superb als Limousine, erstens bist du damit eine Seltenheit in Deutschland auf der Straße und zweitens finde ich, es ist ein total schönes Auto.
Ja, wunderschön und sehr schön zu fahren. Also wir hatten den, ich glaube vor 2 Jahren mal sogar als Plug-in-Hybrid. Und dann bin ich nach Berlin gefahren zum Termin und war so angetan, wie angenehm das Fahrwerk ist. Hohe Geschwindigkeiten kannst du umsetzen, hast trotzdem absoluten Komfort dabei. Richtig leckeres Auto, ja.
Auch durch diesen ewig langen Radstand, der ja größer ist als beim Passat.
Ja. Nee, das ist schon, und so sehe ich den A7 halt auch genau in der gleichen Kategorie. Aber du hast noch einen zweiten Kandidaten mitgebracht.
Genau, der BMW X4. Und warum ist das überraschend? BMW X4 ist ja so ein SUV-Coupé. Für mich sowieso ja schon eine komplett bekloppte Fahrzeugklasse. Ich glaube, ich lehne mich nicht so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, ich hasse SUV-Coupés. Ich finde die nicht schön. Ich
Warte,
finde, das sind
warte.
eigentlich.
Lass uns doch bitte einigen auf so eine Formulierung wie, finde ich total dämlich das Auto, außer den du fährst. Weil der
Ja,
ist anders.
welches SUV-Coupé
Also
fährst
du,
du denn?
lieber Zuhörer da draußen,
Ach
ne?
so, natürlich, natürlich.
Also.
Nein, und ich kann jetzt auch, nachdem ich ihn als Testwagen nun gerade bewegen darf, auch verstehen, was man diesem Auto abgewinnt. Ich finde, ein X4 ist nicht schön optisch. Dann fahre ich den auch noch in so einer knalligen Farbe. Aber was ich jetzt sagen muss, ich habe extrem schätzen gelernt, das Auto ist unheimlich praktisch. Nicht nur als X4M, da ist er eher unpraktischer als der zivile X4. Aber obwohl das ja so ein Coupé-Heck ist, hast du sehr viel Platz im Kofferraum. Und du hast nicht nur viel Platz, sondern der ist auch sehr schön nutzbar, wie ich finde. Also, es gibt ja so Kofferräume, die sind groß und dann packst du einen Kinderwagen rein und dann musst du den da so komisch reinklemmen, dass nichts anderes mehr dazu reinpasst. Ist ja auch sinnlos, willst du auch nicht haben. Das ist beim X4 nicht der Fall. Es passt tatsächlich noch was dazu rein und das hätte ich auch nicht gedacht, bis ich ihn selber gefahren bin. Selbst wenn ich hinter mir selbst sitze auf der Rücksitzbank, trotz dieses Coupé-Dachs habe ich genug Platz mit dem Kopf und vor allem auch echt üppig Beinfreiheit. Ich finde, das denkt man nicht, wenn man das Auto so von außen sieht, wie geräumig das alles da drin ist.
Nun muss man dazu sagen, du mit deinem 8 Monate alten Kind bist auch ein Flachpacker, wenn man so will, ne? Weil du hast den Kinderwagen, der ja flach ist, wenn man es zerlegt hat oder zusammengeklappt hat, plus diese Babyschale, die da oben nicht, wie heißt denn das Ding nochmal?
Die Wanne.
Die Wanne, genau. Die ist ja auch relativ flach und somit brauchst du
Ja.
halt viel Platz. Das kann aber flach sein halt, ne?
Ja, also ich mache das in der Regel so, ich lege das zusammengefaltete Wagengestell hin und da drauf lege ich die Wanne, damit dann bis zur Heckklappe noch ein bisschen Platz übrig bleibt für einen Koffer zum Beispiel.
Okay.
Und beim X4 ist es tatsächlich auch so, ich bekomme das Gestell hin, dann die Wanne auf das Gestell gelegt und kann trotzdem noch hinten aus der Scheibe rausgucken.
Ja, sehr gut. Ja.
Das ist echt gut.
Was ich, also ich bin ja auch überhaupt kein Freund von SUVs, fahre selber auch kein SUV, sondern Geländewagen, das wollte ich nochmal sagen, ne? Mit dem Range
So,
Rover.
so nämlich.
Worüber ich aber gerade nachgedacht habe, ist was ich nie so auf dem Schirm hatte. SUV ist natürlich auch durch das höhere, also durch die höhere Bauform eigentlich ganz angenehm, um Kinder reinzusetzen, ne? Also
Genau
jetzt
das.
in deinem Alter, wenn du den Baby-Henkelmann da nimmst und in die Dingens schiebst, in die Halterung, ist das natürlich viel angenehmer, als wenn du den A7 hast und so nach unten musst, ne?
Das
Was ja
kommt noch
eher,
dazu beim X4.
ja.
Ja, absolut.
Nee, das ist, verstehe ich gut, ja.
Trotzdem, ach so, jetzt ne, noch Schlussfolgerung. Jetzt werden sich wahrscheinlich viele denken, hey, warum, wenn du einen X4 so hässlich nimmst, dann nimm doch, wenn ich jetzt einen nehmen würde, nimm doch einen X3. Der Kofferraum vom X3 ist kürzer.
Ja.
Und dann kriege ich keinen Koffer mehr mit dem Kinderwagen rein.
Ja.
Also verdammte Axt. Ich finde den X4 unattraktiv, aber praktisch.
Ja. Ja gut, gibt auch andere Fahrzeuge, also wir haben ja hier so ein Skript, aus dem wir immer lesen, und da hast du noch andere Fahrzeuge aufgeschrieben, unter anderem den Cupra Born, und das finde ich ganz spannend, weil es ja ein kompaktes Elektroauto ist, also eine Fahrzeugklasse, mit der wir uns immer mehr beschäftigen müssen, und zeitgleich hast du noch den Tesla als Model Y, auch das ist ein Kompaktfahrzeug, ne? Oder gilt er schon als Mittelklasse, das Model
Na, Mittelklasse. Das Model Y ist schon
Y? Ah,
relativ, ist ein echt ein großes Auto.
okay. Ja, und
Ja,
magst du
also
dazu noch was erzählen?
Cupra Born hat mich selber total überrascht. Cupra Born ist auch wieder so ein ganz klassisches Beispiel. Der Kofferraum ist gar nicht so riesig, aber der Platz, der angeboten wird, ist einfach super nutzbar. Ich habe nie gedacht, dass ich in den Born einen kompletten zerlegten Kinderwagen und gut, das war auch wirklich nur mal so ein Tagestrip, ne? Gepäck halt für einen Tagestrip. Also jetzt nicht übermäßig viel, aber gut, mit Kind, du hast immer Geraffel dabei.
Ja,
Und
eben.
das hat total gut funktioniert. Und da muss man auch sagen, absoluter Pluspunkt Elektroauto. Auf dieser kompakten Bauweise hast du natürlich im Innenraum richtig viel Platz und kannst hintereinander super sitzen im Born, damit einer hinten das Kind bespaßen kann. Überraschend gut. Dann ein Testwagen, der hier auch noch draufsteht, ist ein BMW X7. Das überrascht natürlich nicht, dass das gut funktioniert mit einem Kind. Aber was ich an dieser Stelle mal sagen wollte, ich habe den Kinderwagen reingeladen und die Babyschale angeschnallt und in den Kofferraum geguckt und habe mir so gedacht, ja okay, jetzt habe ich hier so ein gigantisch monströses Auto. Wenn ich jetzt noch einen zweiten Kinderwagen bräuchte oder vielleicht so ein Buggy oder sowas, dann würde es schon knapp werden mit Gepäck. Und das, finde ich schon ziemlich absurd bei so einem riesigen Auto.
Ja, aber nicht ohne Grund fahren viele Leute so ab zwei Kindern einen Transporter halt, ne? Also einen Bulli.
Ja. Oder, was ich ja geil finde eigentlich, ne? Ich werde alt, ich merke es selber, Fahrzeugkategorie Minivan.
Ja.
Super. Ja, und Tesla Model Y, vielleicht um es abzuschließen, funktioniert deshalb sehr, sehr gut, weil das Platzangebot bei Tesla sehr clever ist. Du hast den Kofferraum und unter dem Kofferraum, weil da ja dank Elektroantriebsstrang nichts ist, nochmal eine riesen Wanne, wo zusätzliches Zeug rein kann. Und was ich da besonders praktisch finde, ist, wenn ich den Kinderwagen im Kofferraum drin habe und damit der Kofferraum quasi ausgeschöpft ist, habe ich im Model Y immer noch einen echt üppigen Frunk, wo ich ganz, ganz viel Zeug reinbekomme, wo ich halt schnell Zugriff drauf haben will. Und das macht es sehr praktisch mit Kind in dem Auto.
Verstehe, ja. Gut, da habt ihr ein paar Empfehlungen. Jetzt hat Eckart noch Warnungen für euch.
Genau, überraschend schlecht. Ja. BMW M340i, damit hatte ich angefangen. Durch diese starke Neigung der Sitzfläche der Rücksitzbank ist die Position der Babyschale, die man darauf festklickt, sehr ungünstig. Beim kleinsten Tritt aufs Gaspedal nickt das Kind dann immer mit dem Kopf so nach vorne, weil das schon so senkrecht steht. Das ist sehr unangenehm.
Sagt der Helikopterpapa.
Genau. Nein, weißt du, ich höre dann von hinten, Schatzi, jetzt gib doch mal nicht so viel Gas, der kommt nicht.
Okay, jetzt wissen wir, warum es ein schlechtes Auto ist.
Ich kann nicht noch sanfter beschleunigen, was soll ich denn nur machen, die blöde Sitzbank. Nee, dann Audi A4 bzw. RS4 ist ja dann in dem Fall egal. Das ist für mich ein ganz klassisches Beispiel von super schlecht nutzbarer Raum im Innenraum. Das Auto ist ja eigentlich nicht klein, der Kofferraum ist auch nicht klein, aber die Radkästen kommen da so nach innen und wenn du einen Kinderwagen reintun willst, bist du immer da am Rummachen, wie du den jetzt reinkriegst. Ich habe deshalb RS4 aufgeschrieben, weil ich diese Baureihe des A4 zuletzt als RS gefahren bin, als Avant, gibt es ja nur als Avant, und mir da so dolle aufgefallen ist. Das ist sau nervig. Das denkt man, finde ich, gar nicht bei dem Auto, aber der Platz ist schlecht nutzbar im Kofferraum. Mhm. Und das hat mich überrascht, BMW X5, so ein bisschen wie beim X7, das geht zwar, also ich kriege den Kinderwagen hinten im Kofferraum, aber wenn der Kinderwagen im Kofferraum ist, ist im Prinzip auch Schluss. Also dann ist auch relativ schlechter nutzbarer Stauraum, dann ist Schluss und man muss das ganze Zeug natürlich auch relativ hochheben beim X5. Da war ich überrascht, wie schnell doch da hinten Ende ist mit Platz. Wenn du dann zum Kinderwagen zum Beispiel noch ein Reisegepäck oder so dazu tun willst, dann wird es schon echt schwierig. Und, das habe ich mir hier dazu geschrieben, ich hatte den X5 auch mal als X5M. Überlegt euch das gut, wenn ihr das Geld habt und euch einen X5M kaufen wollt mit Kind, denn die Karre ist einfach bretthart. Selbst im Komfortmodus ist das Ding so hart, dass da hinten dein Kind wahrscheinlich ein Schüttel-Schleudertrauma bekommt.
Ja. Das heißt aber, der X4M ist nicht so hart
wie
der X5M? Das ist interessant.
Richtig, richtig. Es wird nicht mehr lange dauern, dann könnt ihr euch auf dem Asphalt-YouTube-Kanal ein Video zu dem Auto angucken. Die Aufspreizung zwischen Komfort und Sport ist beim X4M viel größer.
Interessant.
Ja, war ich auch total überrascht.
Ja, erstmal, ich möchte was zum A4 sagen. Mein erster Firmenwagen überhaupt in meinem Leben war ja ein niegelnagelneuer Audi A4 Avant B8, also 8. Generation oder auch 8K, wie ich sage, als Experte. Und ich bin vorher ein Citroën CX Break gefahren. Und das ist was ja ist im Prinzip denn? Ein Bulli, ne? Der CX Break.
Ach so.
Also der CX, den kennst du. Das Schmiermutzki-Auto. Ja, und davon den Kombi. Und das ist halt ein riesiger Kombi. Und von dem bin ich gewechselt halt auf den Audi A4 Avant. Und das war auch noch Kinderwagen-Zeitalter, meine ich. Und da war ich auch erschrocken. Und seitdem verstehe ich dieses Wort Lifestyle-Kombi. Und da gehören sie
Ja,
alle
ne?
drei zu, ne? Der M, also der BMW 3er
Der Dreier.
Touring, die C-Klasse als Kombi und auch der Audi, tun so, als wären sie wirklich ein vollwertiger Kombi. Aber wenn du dagegen mal irgendwie einen vernünftigen Kombi parkst, dann ja, weißt du, dass da eigentlich überhaupt kein Platz ist im Kofferraum. Das finde ich wirklich
Genau.
erschreckend, finde ich sehr schade. Ja, schöne Autos, ja, schöne Bauformen und so, aber es ist eigentlich kein Kombi mehr. Und wir sind als allererstes Auto ein Opel Omega B gefahren. Und wenn ich ganz ehrlich bin, der hatte zwar Motorprobleme, ne? Darum war das jetzt nicht das zuverlässigste Auto, aber was das Platzangebot in diesem Auto anging, das war wirklich phänomenal. Da hast du alles
Ja, das ist dann
reingeschmissen.
so. Ja, das ist dann so wie die alten Volvo-Kombis oder so ein Superb-Kombi oder sowas. Der Platz hört
Genau,
einfach nicht auf.
ja. Und das beste Kinder- oder Familienauto, was ich je besessen habe, und ich wollte es nicht haben und habe mich eigentlich dagegen gewehrt, war auch ein Firmenwagen, das war ein Ford S-Max.
Ja.
Und ich mochte keinen Ford, und als ich dann das Ding gesehen habe, irgendwie, was ist denn das hier? Kein Bulli, ja, so ein komischer Van und dann so breit
Ja.
gedrückt. Und ja, da haben sie mir erzählt, das ist für den sportlichen Vater, ne? Und dann dachte ich
Ja,
mir, oh
und dann
ja,
schon
ey,
diese.
wie
Erinnerst du dich noch an diesen
peinlich.
komischen Handbremshebel?
Ja, wie so ein
Ja.
Flieger. Bloß, dass du nicht abhebst,
Genau.
sondern halt anziehst. Also alles nur doof. Aber ich habe den wirklich mit einer Träne im Auge nachher abgegeben, weil du auch in dem Auto, das war ja der Siebensitzer halt, ne, du hast hinten was einfach nur reingeschmissen. Also ich weiß noch, wir sind in den Urlaub gefahren und ja, jetzt nehmen wir das halt noch mit. Und das und das und das. Und du hast alles nur in den Kofferraum reingeschmissen, es hörte gar nicht auf. Trotzdem hatten die Kinder hinten Platz ohne Ende. Ich meine, wir hätten das auch mit so einem großen Glas-Panoramadach, das Auto dann noch, weil war Titanium-Ausstattung. Also, wenn jemand im unteren Preissegment oder im mittleren ein Gebrauchtfahrzeug sucht, so als Familienvater, angehender Familienvater und nicht einen Bulli fahren will, also der Ford S-Max ist meine absolute Empfehlung. Super Auto gewesen. Ja, und
Okay,
was
ich bin
jetzt
den
noch.
einmal als Mietwagen gefahren, aber halt natürlich noch nicht mit Kind, aber kann ich mir gut vorstellen.
Und was ich noch sagen wollte, Eckart ist ja jetzt Jungvater, also mit 8 Monaten, das ist ja noch nicht so viel, ne? Also das
Ja.
fängt ja jetzt alles an, aber irgendwie bald wird ja, ich nehme diese Entwicklungsschritte deines Kindes ja durchaus wahr und freue mich dann immer mit dir auch mit. Und dann wird es ja nicht lange dauern, dann wird aus dem Kinderwagen Buggy und dann ist das alles gar nicht mehr so wichtig mit dem Kofferraum. Was ich finde, so bei den heranwachsenden Kindern, also jetzt natürlich Strom hinten, ne? Du brauchst vernünftig
Ja.
Strom und willst dann nicht, habe ich früher auch gemacht, mit so einem Verlängerungskabel aus dem Zigarettenanzünder vorne halt einen Zigarettenanzünder da hinten gelegt,
Ja.
damit die Kinder dann da über irgendwelche Dinger was laden konnten. Grenzwertig, aber ging halt auch. Leseleuchten, extrem wichtig finde ich die, also vernünftige
Ja.
Leseleuchten, dass wenn du dann abends mal zurückfährst von A nach B und deine Kinder lesen gerne, dann willst du das ja nicht damit torpedieren, dass du sagst, ja, mach doch mal hier die Innenraumbeleuchtung aus, oder nimm eine Taschenlampe am besten, das wäre genauso schlimm.
Ja.
Und für mich auch ein Killer-Feature, darum habe ich das bei den Ausfahrt-TV-Reviews auch immer entsprechend gebührend getestet, versenkbare Fenster im Fond. Weil meine Kinder hassen das, wenn das Fenster so dreiviertel stehen bleibt quasi, ne? Oder ein
Ah,
Viertel oder
okay.
so. Weil dann kannst du halt nicht lässig den, weißt du, Vater sitzt vorne, Arm aus dem Auto, quasi klassischer Opel-Fahrer halt, ne? Und die Kinder können aber nicht, weil die müssen quasi hier die Arme hochrecken, damit sie überhaupt ein
Ja.
bisschen Wind abkriegen. Und
Ja.
das war für uns dann auch nochmal ein Entscheidungskriterium. Und lustigerweise, ich bin ja jetzt soweit, mein Sohn ist 17, meine Tochter ist 23. Wir können uns eigentlich verkleinern jetzt, was das Auto angeht, weil so oft fahren die auch nicht mehr mit. Jetzt haben wir einen Hund und das ist dann das neue Kind, das Fellkind quasi. Und da geht es dann darum, dass du einen großen Kofferraum hast. Und auch das finde ich ganz witzig. Wir fahren ja im Moment den Insignia privat. Und der hat einen schönen großen Kofferraum, da kommt der Hund auch gut klar drin. Bloß wenn der Hund im Kofferraum ist und du den halt nicht in so eine Hundebox packen willst, dann ist in Urlaub fahren plötzlich auch wieder eine Challenge, weil irgendwo musst du das Gepäck ja lassen, ne?
Ja.
Und wir fahren jetzt zusammen mit meinem Sohn. Da sind wir schon am Überlegen, wie wir das machen. Wobei wir wahrscheinlich sogar mit einem anderen Auto fahren, um Entschuldigung, einen Anhänger mitnehmen zu können, damit ich Motorrad mitnehmen kann. Urlaub kann kommen. Ja, aber ich denke, es ist wirklich eine Herausforderung, als Elternteil ein Auto zu kaufen oder als werdender Vater oder werdende Mutter oder werdende Eltern, weil du viele Sachen erst merkst, wenn es eigentlich zu spät ist. Also ich glaube, ich würde das Auto immer erst kaufen, wenn ich die ganzen anderen Plunnen schon habe. Oder du kaufst erstmal Opel Corsa B, 300 Euro, oder ich glaube, mittlerweile kosten die auch ein Tausender, dass du erstmal mobil bist und wenn du dann das ganze andere Geraffel hast, dann suchst du dir ein Auto, was zu deinem Geraffel passt. Ne? Hört sich dekadent an, ist aber extrem sinnvoll. Weil nichts ist schlimmer als der teure Kinderwagen, der dann nicht in deinen Kofferraum passt.
Das stimmt wohl.
Ja, und dann kann ich noch zum Besten geben, was ich auch immer mal wieder probiert habe und oft auch, also in den Ausfahrt-TV-Klassik-Reviews gibt es ja extra so eine Sektion Kinderfreundlichkeit der Autos. Und was ich da auch immer wichtig finde, wie weit öffnet eigentlich die Tür hinten? Also wie einfach ist es, dieses Gestell oder die Babyschale generell da reinzufummeln, ne? Und wir beide sind ja durchaus Freunde von zweitürigen Coupés, der Eckart und ich. Und natürlich geht das auch. Du kriegst auch hinten ein Kind angeschnallt und so. Aber wenn der Sitz schon nicht sich vernünftig umklappen lässt, du hattest ja neulich hier diesen M8 Competition zum Beispiel. Und ja, ich meine, den Fahrersitz, den konnte man zwar klappen, aber ob du den geklappt hast oder nicht, war eigentlich egal. Du bist trotzdem nicht hinten auf den Rücksitz gekommen vernünftig, ne?
Ja, mal abgesehen davon, dass da einfach überhaupt kein Platz ist. Also dass wenn da ein menschliches Wesen auf dem Beifahrersitz noch Platz nehmen soll, dann kriegst du keine Babyschale auf die Rückbank.
Dann wiederum, ich hatte neulich einen Beitrag, als ich den GR86 besprochen habe, den Toyota, schrieb mir jemand, eine Dame meine ich auch, sie würden den GT86 fahren und der würde sich auch als Familienauto eignen. So, basta, ne? Und ich meine, das ist dann halt auch immer, du musst halt Kompromisse machen. Wenn du ein geiles Auto haben willst, dann muss man da halt Abstriche machen.
Ja, das ist ja auch okay. Ich wollte zum Abschluss bei diesem Thema noch sagen, wir haben natürlich jetzt hier mal wieder, klar, vor allem ich, wieder hier die hochpreisigen Premium-Fahrzeuge mir rausgelassen, dass sowas wie ein VW Passat oder ein Golf Variant oder ein Skoda Octavia oder ein Skoda Superb oder ein Citroën Picasso oder sowas, dass das praktische Familienautos sind, die haben wir nur deshalb nicht genannt, weil das für uns klar ist. Und für euch Autokenner da draußen natürlich auch.
Ja. Gut, nächstes Thema habe ich mitgebracht, quasi habe ich aufgeschrieben. Opel hat ein neues Logo.
Opel hat ein neues Logo?
Ja. Okay. Und ich habe es dir auch ins Dokument nochmal extra reingesetzt, weil ich nicht wusste, ob du das mitgekriegt hast. Opel hat ja eigentlich den Blitz und der Blitz wird quasi von einem Kreis umschlossen, wobei das nicht stimmt, weil der Blitz ja an den beiden Seiten auch noch über den Kreis ragt. Ja. Ich mag das Opel-Logo per se. Ich finde das ein cooles Logo. Ich weiß nicht, das ist ja Geschmackssache, ne? Muss man nicht gut finden, kann man aber ich finde das Opel-Logo ist sehr lässig, der Blitz. Jetzt haben sie das geändert, sie haben es ja über die Jahre immer mal wieder angepasst, jetzt war es mal wieder soweit und ich glaube im Zuge von Opel Goes Electric haben sie versucht jetzt den Blitz ein wenig elektrischer aussehen zu lassen. Es gibt dazu auch eine Animation, wo sie quasi von dem einen Logo zum anderen kommen. Der Kreis ist jetzt nicht mehr geschlossen, sondern da, wo der Blitz den Kreis quasi trifft, ist es unterbrochen. Ich finde das Logo nicht schlecht, das Neue. Also es gibt ja auch Logos, wo du sagst, so, was haben sie sich denn dabei gedacht?
Ja.
Ich war allerdings schon bei den ganzen letzten, auch VW, weißt du, sie haben es ja jetzt erst alles, also nicht nur VW, sondern alle möglichen Hersteller, erst wurde alles sehr 3D-ig, ne? Weil wir Computer erfunden haben und man konnte das damit abbilden und aktuell ist ja so ein Retro-Look irgendwie in, ne? Dass man es alles hier so...
Und 2D alles.
Ja, 2D und zurückgenommen halt, ne? Und so ein bisschen sieht das neue Opel-Logo jetzt auch aus. Was ist denn dein Eindruck?
Ich denke mir so, also ich finde das alte Logo etwas schöner als das neue. Ja. Ich finde das alte Logo, aber das ist natürlich auch starke Gewöhnung, ne? Das ist für mich Opel. Und was mich stört an dem neuen Logo ist, dieser Blitz im alten Opel-Logo kommt ja von links, geht in die Mitte, macht dann so einen leichten Rückzieher wieder nach unten links und geht nach rechts wieder weiter, wie so ein Blitz halt.
Ja.
Und da ist jetzt im neuen Logo eine Unterbrechung. Und das finde ich irgendwie doof und das verstehe ich auch nicht. Und im gleichen Moment denke ich mir, du hast es ja schon angesprochen, Opel goes electric. Opel, so wie im, ja, gefühlt jede andere Automarke, erzählt ja, ja, pass auf, bis, was weiß ich, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Opel ist, 2035 sind alle neuen Fahrzeuge von uns elektrisch oder zumindest elektrifiziert. Wenn ich schon eine Marke habe mit einem verdammten Blitz als Logo, warum mache ich dann nicht so einen richtigen Elektroblitz, wenn die Dinger doch eh alle elektrifiziert werden? Das wäre doch richtig geil.
Ja, ich glaube, weil du da dann zu weit weg von dem Ursprungslogo kommst, ne? Aber ja, ich bin total bei dir. So der rote Blitz das, quasi, ne?
Ja, ja, ja. Na, ja. Der muss ja gar nicht rot sein, aber nein, halt wirklich
aber
so,
das
ein,
Logo
so ein elektrisch.
Vom roten Blitz halt, ja.
Ach so, ja, ja, genau. So ein elektrisch, so ein Elektroblitz. Ja. Wie geil wäre das bitte, eine Automarke, die Elektroautos baut, mit einem Blitz vorne drauf? Ja. Geil.
Wenn du die beiden Logos, und wir haben sie jetzt hier auf dem Bildschirm vor uns, ihr leider da draußen nicht, mal nebeneinander ansiehst, natürlich ist es was komplett Neues, aber es ist ja trotzdem noch wiederzuerkennen. Ne? Also
ja.
Ich frage mich an dieser Stelle immer, also was ich halt merke ist, oder anders, wenn du in deinem Geschäftsleben schon mal Visitenkarten hattest, ne? Und dann wurde irgendwas geändert. Dann hast du ja wieder neue gekriegt, ne? Und sei es auch nur deinen Titel. Und dann hast du immer mal gehört, das kostet jetzt 500 Euro. Also damals war das ja noch teuer. Mhm. Heute kriegst du ja alle für ein Appel und ein Ei. Und ich frage mich halt, was kostet es wohl, jetzt diese Logo-Änderung komplett durchzuziehen?
Ja. Durch die ganze Corporate Identity.
Und dann weißt du ja noch, dass Opel ging es ja gar nicht so gut eine Zeit lang und jetzt schreiben sie endlich wieder schwarze Zahlen und dann denke ich, ja, hip hip hurra, dann musst du eigentlich sagen, geil.
Jetzt nicht mehr.
Und dann sagen die so, ja, nee, du lass mal. Und es ist ja nicht nur, was hier liegt gerade noch eine Rechnung vor mir, der Insignia brauchte neue Bremsbeläge. Schön 770 Euro, ne, für die guten Brembo-Bremsbeläge. Mhm. Alter Schwede, ich bin fast hinten umgefallen. Aber die Händlerrechnung liegt halt bei mir. Und der muss das auch ändern, ne, seinen Briefkopf. Nun werden die das alles nicht von heute auf morgen machen, aber was das für ein ewiger Rattenschwanz ist, nur so ein olles Logo zu ändern halt, ne?
Ja.
Und da finde ich es ja vollkommen überflüssig, so eine Logoänderung.
Ja, das war ja auch bei VW, vor ein paar Jahren haben die ihr Logo auch angepasst, ne? Das schwebende W, wo also quasi gefühlt für den Konsumenten ändert sich ja eh gar nichts. Die meisten werden es wahrscheinlich nicht mal erkennen, aber die Änderung bei VW war ja im Gegensatz zu dem, was Opel da jetzt gemacht hat, wirklich marginal.
Ja.
Also das Logo wurde zweidimensionaler und das W hat nicht mehr den Kreis, der um das VW drumherum ist, berührt. Und ich habe da irgendwo mal eine Zahl gesehen, wie viel das gekostet hat. Laut T-Online waren es wohl zig Millionen Euro. Die haben auch keine genaue Zahl. Ich dachte, ich finde auf die Schnelle was dazu. Ja, aber man muss sich ja vorstellen, was da alles dranhängt bei so einem Konzern. Das ist ja, das fängt ja an bei dem Logo am Firmengebäude und hört auf bei jedem einzelnen Briefpapier eines jeden Mitarbeiters.
Ja, oder Händlers auch, ne? Also die greifen ja auch
Händler,
in das Geschäft von anderen ein, quasi.
Ja, ja.
Ja.
Das ist echt krass.
Ja, gut. Ich wollte es mal erwähnt haben, aber mich interessiert auch tatsächlich eure Meinung da draußen. Bitte schreibt uns doch gerne unter der 0170-9200-714. Könnt ihr auch im Video, hier im Videobeschreibungstext, im Podcast-Beschreibungstext hinterlegt Eckart freundlicherweise auch mal die Nummer. Schreibt uns gerne per WhatsApp. Wie findet ihr das neue Opel-Logo und macht das Sinn, immer mal wieder das Logo zu erneuern? Oder sagt ihr auch, das Geld könntet ihr euch wirklich sparen? Ich freue mich auf eure Meinung da draußen. Und selbstverständlich könnt ihr uns auch immer Anregungen und Themen oder ein generelles Feedback schicken.
Ja, und wenn ihr gerade das Handy in der Hand habt, weil ihr uns natürlich gerade eure Meinung zum Opel-Logo schreibt, logisch, dann habe ich direkt noch eine Frage an euch, und zwar besonders an die Motorradfahrer unter euch, aber auch gerne an alle anderen Kreativen. Folgende Frage, also ist ganz ernst gemeint. Ich muss nächste Woche Freitag nach Berlin, da bin ich von BMW Motorrad eingeladen worden, zu den BMW Motorrad Days. Und jetzt wäre es natürlich irgendwie cool, da auch mit dem Motorrad hinzufahren. Ich habe auch zu der Zeit ein Testmotorrad, statt mit dem Auto zu kommen. Jetzt bin ich die ganze Zeit am Überlegen, ob ich mit dem Auto oder mit dem Motorrad fahre. Hat jemand von euch einen Tipp für eine geile Art und Weise, so ein bisschen Gepäck für zwei Übernachtungen auf einem Motorrad zu transportieren, was dafür eigentlich total ungeeignet ist. Ich fahre zu dem Zeitpunkt eine BMW M1000RR, also so ein voll verkleidetes Supersportding, mit Rucksack und Kombi, und das ist irgendwie immer eine blöde Sache, aber vielleicht kennt einer von euch da draußen einen coolen Rucksackhersteller oder sowas oder sagt, ey, ich mach das immer so und so, das würde mich total freuen.
Ja, wohl weiß ich, Eckart kann nicht mal eben ein paar Koffer dran schrauben, weil es halt nur ein Testmotorrad ist.
Genau, ist nicht meins, ich kann kein Zubehör anbauen.
Gut.
So sieht's aus.
Wir haben in der letzten Folge diverse Zuhörerthemen abgearbeitet, also durchgerannt, und trotzdem ist uns die Zeit weggelaufen, und ich habe das Thema von Niklas in die neue Folge gerettet, weil ich es super spannend finde. Entschuldige, ja. Ich mute zwar mein Handy, aber ich vergesse meine Uhr zu muten. Wo leben wir eigentlich, wenn man seine Uhr in Stummschaltmodus setzen muss? Ey, meine Fresse, manchmal nervt mich diese ganze Technik. Egal. Niklas hat geschrieben, ein gängiges Argument, was ich auch jedes Mal vortrage im Übrigen, für das Leasing von Elektrofahrzeugen ist ja das Ausklammern der vermuteten rasanten Wertminderung vom jetzigen E-Fahrzeugen beim Kauf. Ne? Also kauf kein Auto, kein Elektroauto, weil morgen ist es nichts mehr wert. Nun kann ich mir nicht vorstellen, dass die Leasinganbieter dies nicht auch in ihren Raten mit einpreisen. Fragezeichen. Ist das letztendlich dann nicht eine Milchmädchenrechnung und ein Scheinargument? Fragezeichen. Ich brauche Fragezeichen eigentlich nicht mitlesen, ne?
Nein.
Das ist
nein.
Irgendwie,
vielleicht,
ich bin das so
Stimme
gewohnt.
Erhebst.
Ja, okay, mache ich. was machen die Leasinganbieter eigentlich mit den E-Fahrzeugrückläufern? Dazu, wie seht ihr die Entwicklung im Gebrauchtwagenmarkt für E-Fahrzeuge und die zukünftige Wertstabilität?
Boah, das ist eine sehr gute Frage, lieber
Richtig
Niklas,
geil. Darf ich anfangen direkt, Eckart?
Ja, natürlich, gerne, sehr gerne.
Digga, hör mal, alles, was ich sage, ist Gesetz, ey. Kaufst du nicht, liest du. Und wenn du liest bei leasingmarkt.de, kriegst du nämlich eine fette Provision. Aber nur, wenn du auf den Link klickst, den ich unter die Videos packe. So. Nein, pass auf, ich sehe das so, du hast natürlich erstmal vollkommen recht mit dem, was du schreibst, dass die Leasinganbieter letztendlich die Autos ja auch einpreisen müssen, auch den Restwert. Ich sehe es aber so, und das sieht man, glaube ich, ganz gut, wenn man zum Beispiel bei leasingmarkt.de mal stöbert, dass es einige Anbieter gibt, die den Elektroauto leasingmäßig hinterher schmeißen, und andere, wo du denkst, ich glaube, die wollen das gar nicht verleasen, ne? Weil die Raten so unverschämt teuer sind. Bestes Beispiel ist zum Beispiel Porsche.
Taycan. Also
bei Porsche, die machst kein Leasing, Schnapper. Gibt's gar nicht. Ne? Und das nicht nur, weil das Auto so unverschämt teuer sind, sondern die Leasingraten sind einfach proportional zum Fahrzeug unverschämt teuer. Ne?
Ja, Jan und ich sitzen immer mal wieder im Auto, und es kommt immer wieder vor, wir sind zusammen auf der Autobahn, es fährt ein Taycan an uns vorbei, oder wir fahren natürlich am Taycan vorbei, weil Elektroschrott schleicht natürlich mit 120 km/h.
So, Digga!
So, nee, aber wir sehen Taycan.
Grüß an Albrecht.
Genau, und Jans, wenn Jan träumt, darf ich das sagen? Ja. Dann hast du ja, glaube ich, auch schon im Podcast gesagt, wenn du Elektroauto fahren würdest, dann würdest du gerne einen Taycan fahren, aber ist einfach sau teuer. Und jedes Mal gucken wir wieder nach und jedes Mal reagieren wir gleich, weil wir jedes Mal feststellen, was mindestens, also du musst mindestens 1400 Euro eigentlich im Monat rechnen, für egal welchen Taycan.
Genau.
Und das ist halt echt krass.
Ich unterstelle dann mal manchen Firmen, dass sie mit dem Restwert einfach, dass ihnen das egal ist, weil sie die Autos im Moment in den Markt drücken wollen. Und natürlich müssen sie dann immer was verdienen noch. Ich überlege jetzt mal, ob ich das... ich bringe mal ein blödes Beispiel, aber das passt trotzdem ganz gut. Opel bzw. Stellantis, das können wir vielleicht als Stellantis generell, aber ich nehme das Beispiel Opel, baut ja keine reinen Stromer, sondern baut ja Fahrzeuge, die es sowohl als Eismotor gibt, also mit Verbrenner und Diesel zum Teil noch, wie auch als Elektroauto. Mokka E.
Genau.
Corsa E. Und wenn du jetzt zum Beispiel den Corsa nimmst, da ist ja die Nicht-Elektro, also die Combustion-Version, die Eis-Version halt. Ich weiß gar nicht, wie sagen dann immer Eis dazu, ne? Aber
Internal Combustion Engine.
Ja, genau. Also die Eis-Version.
Die Verbrennerversion.
Gibt es, glaube ich, 2 Jahre länger schon. Und dann kannst du davon ausgehen, dass die Entwicklung auch irgendwann mal durchbezahlt ist. Also in der Regel ist ja so, du entwickelst ein Auto, es stehen horrende Kosten, dann vertickerst du den und auch das, achte mal drauf, in den ersten paar Monaten kriegst du auch keinen Leasing-Schnapper zu den Fahrzeugen, ne?
Nee, meistens nicht.
Und dann nach einem Jahr wird alles plötzlich entspannter und preiswerter, weil die Entwicklung halt durchfinanziert ist. Und danach fangen die Hersteller an, mit dem Auto Geld zu verdienen. Und dann können sie natürlich auch ganz andere Preise machen. Weil wenn die Rechnung quasi erstmal bezahlt ist und alles, was drüber ist, ist Gewinn, kannst du ja damit so ein bisschen spielen, wie viel Gewinn du machen willst. Und das sehe ich halt so, jetzt Stellantis als ein Beispiel, dass sie sagen, gut, wir können jetzt hier ganz andere Leasingraten machen und wir müssen nicht so auf den Restwert gucken, weil zur Not ist das Auto auch mit dem Leasing einfach schon durchbezahlt. Weil jetzt, ich bin 10 Jahre in dem Job und ich habe dazu noch nicht ein vernünftiges Statement gehört vom Hersteller, aber ich habe es munkeln gehört, dass man sagt, wenn ein Auto 50.000 Euro kostet, dann hast du Material im Wert von 5.000 Euro da drin stecken. Der Rest ist dann quasi Gewinnspanne, was natürlich auch, das Auto muss ja produziert werden, also zusammengesteckt werden und so. Das sind ja die ganzen Kosten und die Entwicklung bezahlst du halt auch irgendwann mit. Aber wenn es so wäre, sagen wir es mal so, vielleicht auch da, ich bin so dankbar, wenn mich da mal jemand erhellen würde mit richtigen Zahlen, vielleicht ein Insider. Es geht mir auch gar nicht um die Marke oder so, ich will überhaupt nicht mit dem Finger drauf zeigen, sondern mich würde es
Ja,
generell mal
nein, aber es würde mich
interessieren.
auch einfach mal richtig interessieren.
Also wenn du jetzt wirklich für ein 50.000 Euro Auto nur 5.000 Euro Materialwert da drin stecken hast, plus vielleicht nochmal 5.000, dass es produziert wird hier mit Menschenhand und so, dann machst du 40.000 Gewinn. Also nicht Gewinn,
Ja,
aber
dann musst du aber halt noch die Entwicklung rechnen, ne?
genau, aber wenn die Entwicklung dann durchbezahlt ist,
Ja.
dann bist du bei diesen 40.000, die kannst du in die Tasche stecken. Und dann kannst du natürlich auch sagen, ja Herrgott, wenn ich für das Ding halt nur 10 vom Leasingnehmer kriege, ist das wenigstens bezahlt und dann ist mir der Restwert halt egal. Und vielleicht gibt es noch einen zweiten Leasingnehmer, habe ich halt Glück gehabt. Und wenn nicht, dann wird das Ding halt geschreddert, ne?
Ja.
Also überzogen gesagt. Und wie gesagt, auch
Ja,
so in
klar.
der Grauzone, weil die Sachen, da wo ich diese Zahl her habe, das war nicht wirklich fundiert halt, ne? Also das ist vielleicht erstmal der erste Teil. Also ich glaube nicht, dass es eine Milchmädchenrechnung ist, sondern dass die Hersteller da zum Teil einfach sagen, sie wollen das. Und ich meine, auch Tesla ist doch ein super Beispiel dafür, weil bei Tesla machst du auch keinen Leasing-Schnapper, oder?
Nein, nein.
Tesla ist doch auch so unfassbar teuer im Leasing und auch
Also
die
nicht
Quote.
unfassbar, nicht unfassbar teuer, aber bei Tesla war das, ich weiß gar nicht, ob das im Moment noch so ist, so ein Spezialgrund, warum es sich einfach viel mehr gelohnt hat, die
Zu
Fahrzeuge
kaufen, ne?
über einen Kredit zu finanzieren oder direkt zu kaufen, wenn man sich das leisten kann. Der Spezialgrund war, aber ich bin nicht mehr genug drin, in Skandinavien, ich weiß gar nicht genau, in welchen Ländern gibt es so Luxuszusatzsteuern. Wenn ein Fahrzeug einen gewissen Basispreis überschreitet, fällt nochmal eine sehr hohe Zusatzsteuer an, einfach weil das die Länder halt sagen, okay, wer das Geld hat, sich so ein Auto zu kaufen, muss auch einen entsprechenden Teil an die Allgemeinheit abgeben. Und diese Luxussteuer fällt nicht an, wenn die Autos gebraucht sind. Und das, glaube ich, wenn die mindestens ein Jahr alt sind, war das, glaube ich. Und deshalb war es eine Zeit lang so, dass das Tesla-Karussell nannte man das. Du hast dir so einen Tesla finanziert, bist zu deiner Hausbank gegangen oder irgendwo auch immerhin, die dir eine gute Rate gemacht haben. Irgendwie für 300 Euro im Monat hast dir die Karre gekauft und nach einem Jahr für mehr als das, was sie neu gekostet hat, nach Skandinavien verkauft. Als Gebrauchtwagen, weil das für die dann immer noch günstiger war, als den selber neu zu kaufen. Und deshalb hat bei Tesla niemand geleast. Aber das stimmt, bei Tesla, die Tesla ist teuer im Leasing. Also so ein, ich habe ganz oft schon geguckt, so ein Model Y, so wie ich es mir kaufen würde als Long Range, also ein relativ durchschnittliches Ding, auch nicht alles an Ausstattung drin, liege ich ungefähr bei 550 bis 600 Euro im Monat im Leasing. Und bei Tesla gibt es das auch nicht wie bei VW zum Beispiel, dass die sagen, hier jetzt gibt es ein Knallerangebot, da kostet das Ding 300 oder sowas. Das
Und ich kann das auch
existiert
noch
nicht.
mal auf die Asiaten, also jetzt, man soll ja nicht mal so pauschalisieren, aber im Prinzip ist es trotzdem, ich habe sowohl mit Koreanern als auch mit Japanern gesprochen, also Importeuren, über Leasing-Zahlen und die haben mir halt gesagt, Jan, unsere Vorgabe ist, alles muss rentabel sein. Also wir verschenken nichts, wir machen kein Minus mit Autos und schon gar nicht mit Leasing. Darum sind unsere Leasingraten ein bisschen höher als jetzt bei anderen Herstellern. Und Ja, das kommt da halt auch noch mit zu. Also vielleicht die erste Frage. Ich glaube nicht, dass das ein Scheinargument ist. Und was machen Sie mit den Rückläufern? Ja, eine Zeit lang gingen die halt ganz gut, glaube ich, nach Skandinavien. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Kann ich mir auch vorstellen. Ich meine, was ist denn sonst mit unseren Autos passiert? Die sind erstmal in den Ostblock gegangen. Danach sind sie nach
Ja,
Afrika
oft.
gegangen. Ich weiß gar nicht, was heute ist. Ich glaube, es ist immer noch das Gleiche, ne? Die preiswerten Modelle gehen nach Afrika und die höherpreisigen Modelle gehen in den Osten. Und
Beziehungsweise die robusten gehen in Länder wie Afrika oder so,
ja.
wo sie halt, wo die einfach die Anwendung durchhalten.
Und ich kann mir vorstellen, dass das ähnlich laufen wird mit den Elektrofahrzeugen, wobei ich glaube, dass es sich da ein neuer Markt auftun wird. Das wird das Resteuropa sein, weil zumindest wenn Eckart und ich unterwegs sind, sehen wir in den südlichen Ländern wirklich wenig Elektrofahrzeuge.
Ja, genau.
Dafür eine ganze Menge Kleinwagen. Und ich kann mir vorstellen, dass die Zoes aus Deutschland, die wir ja vor 3 Jahren im Zehnerpack quasi geleast haben, weil es nur für
Genau.
einen Fuffi gekostet hat, dass die zurück nach Frankreich gehen oder sogar noch weiter nach Spanien, weil sie da halt kleine Autos brauchen, kleine preiswerte Autos und dass dafür dann ein Markt ist. Aber das ist auch nur eine Vermutung. Ich kann es dir nicht sagen und ich kenne auch keinen Leasing-Anbieter, weil das sind eigentlich die Hersteller und mit den Segmenten der Hersteller, also mit dem ganzen Leasing-Geschäft, haben wir ja dann als Journalisten herzlich wenig zu tun.
Genau.
Dazu die letzte Frage dann von dir, Niklas: Wie seht ihr die Entwicklung von Gebrauchtwagenmarkt für E-Fahrzeuge und die zukünftige Wertstabilität? Dazu möchte ich sagen, ich habe ja jüngst mit Sascha Pallenberg, mit dem wir hier auch die Podcast-Folge hatten, übrigens auch sehr erstaunlich, ne? Viele kennen ihn gar nicht. Also für mich
Echt?
ist Sascha so eine Lichtgestalt geradezu, dass ich davon ausgehe, dass jeder den in Deutschland irgendwie kennt. Und ich hatte zu der Folge ja eine
Also
Umfrage
quasi wie
gemacht,
bei dir.
wer kennt Sascha? Und da waren weniger Leute, die ihn wirklich kennen und mehr, die ihn nicht kennen. Na egal, Sascha ist für mich trotzdem nicht nur ein Visionär, sondern auch jemand, der wirklich gut informiert ist, weil er halt unter anderem beim Daimler tief unter die Fassade gucken konnte. Und der sagte halt, er geht davon aus, dass wir in den kommenden 5 Jahren die neue Akkugeneration bekommen, die quasi bei gleicher Größe die doppelte Kapazität mit sich bringt. Und wenn du das vergleichst mit dem Handygeschäft, dann ist meines Erachtens so ein E-Auto aus jetziger Sicht zwar nicht gerade nichts mehr wert, aber
Aber
für
es
je
will halt niemand.
ja, also ich würde es nicht kaufen. Warum soll ich das kaufen, wenn ich für ein paar Euro mehr die doppelte Reichweite habe?
Ja.
Und ein Gegenargument oder was diese Meinung von mir so ein bisschen widerlegt, ist, wenn du dir mal die Gebrauchtwagenpreise vom BMW i3 anguckst,
Ja.
die sind verdammt
Ja.
hoch und verdammt stabil, sonst hätte ich nämlich
Ja.
einen. Also,
Oder auch vom Tesla Model 3 oder Model S
ja,
oder sowas.
also BMW i3 für mich immer wirklich ein ikonisches Auto geradezu und finde ich auch total sexy, wenn der Akku dann nur ein bisschen größer wäre, ne? Und das ist aber auch eine Sache, auch das könnte ich mir noch vorstellen, dass uns das in den nächsten 5 Jahren anlacht, dass findige Unternehmen anfangen, die Akkus auszutauschen von alten Elektrofahrzeugen. Wenn du
So
nämlich siehst,
Drittanbieter-Akkus.
genau, dass die Technik gar nicht groß leiden kann. Also klar, Verschleißteile müssen erneuert werden, aber der Elektromotor wird ja weiter laufen und laufen und laufen. Das Einzige, was halt
Ja.
blöd ist beim Elektroauto, ist der Akku, der irgendwann nicht mehr so will, wie er soll. Und wenn du dann aber sagen kannst, hier so ein BMW i3 hast du plötzlich mit einer Reichweite von 600 Kilometern für, sagen wir mal, 3000 Euro oder meinetwegen auch für 6000 Euro, dann ist das ja super spannend, ne?
Ja.
Und von daher, es ist halt, ja, Kaffeesatz lesen, ne? Blick in die Zukunft, keine Ahnung. Du sagst ja auch nur, wie wir das sehen. Also ich
Ja.
denke tatsächlich, dass diese erste Generation Elektroautos, und damit meine ich die, die jetzt im Markt sind, nicht die davor, also hier der erste Leaf und so, oder der iMii von Mitsubishi, das sind Liebhaberfahrzeuge, sage ich mal, oder
Ja.
Idealistenfahrzeuge. Aber jetzt die erste Generation, die Cupras dieser Welt, also die Cupra Borns dieser Welt und die ID.3s und so. Ich glaube, dass die geschreddert werden. Also ich glaube nicht,
Ja,
dass
das befürchte
die
ich.
groß in den zweiten Markt reinkommen.
Ja, außer sie sind dann sehr günstig. Ich kann dazu auch überhaupt nichts sagen. Für mich ist das reine Glaskugelleserei. Was ich aber sagen kann, das ist nämlich was, was mir Albrecht immer mal wieder erzählt, und Albrecht arbeitet ja bei Tesla und der ist da Servicetechniker. Die machen also oft auch Diagnoseausleseverfahren, was so eine normale Werkstatt nicht kann, was nur Tesla selber kann, von zum Beispiel alten Tesla Model S. Das ist ja so eigentlich das im Moment älteste, richtige, massentaugliche Massenelektrofahrzeug, was so auf dem Markt ist. So die allererste Generation Model S. Und die haben immer mal wieder welche davon in der Werkstatt oder von Kunden. Und Albrecht sagt mir immer wieder, es erstaunt ihn total, die Alterungserscheinungen an den Akkus, und die Autos sind ja inzwischen über 10 Jahre alt, sind doch bei weitem nicht so dramatisch, wie man das am Anfang befürchtet hat.
Okay.
Und ich finde, das ist eine sehr gute Nachricht.
Das könnte natürlich auch für den Werterhalt aktueller Modelle sprechen, ne?
Also genau.
Für den deutlich also besseren, als wir das vermuten.
Ja, es kommt natürlich ganz stark darauf an, wie der Akku behandelt wurde. Wenn er natürlich immer nur auf der Autobahn am Supercharger hochgeballert wurde, dann hat er natürlich nicht so eine hohe Gesundheit. Aber Albrecht sagt immer wieder, es überrascht ihn selbst, wenn der so alte Model S ausliest, in was für einem guten Zustand die Akkus noch sind.
Ja. Ja gut, dann, ja, Kaffeesatzlieferei ist schon richtig. Oder ja, uns fehlt da einfach der tiefe Einblick. Also ich glaube schon, dass es Leute gibt, die das noch besser bewerten können als wir. Aber ich würde trotzdem, würdest du einen Tesla jetzt kaufen?
Nee.
Ja.
Nee, nein, ich würde ihn leasen, aber ich würde ihn nicht leasen. Und das ist auch, finde ich, eine gute Antwort auf Niklas' Frage. Ich würde ihn nicht deshalb leasen, egal ob Tesla oder ein anderes Elektroauto, würde ich nicht deshalb leasen, weil ich das so günstig bekomme, weil ich hoffe, dass der Leasinggeber irgendwie zu doof ist und das nicht mit einberechnet, sondern das würde ich deshalb leasen, um die Flexibilität zu haben, das Auto im Zweifel wieder loszuwerden, ohne großen Verlust.
Ja, okay.
Das ist für mich der Grund. Ja. Weißt du?
Ja, verstehe ich. Gut. Haben wir's. Eckhardt, hast du noch was?
Das war's.
Willst
du
noch was?
Nein. Nee. Willst du noch was? Willst du was?
Ja, eine Sache, wo du hier immer von Luxusreisen quer um die Welt in First-Class-Fliegern erzählst. Wir sind nächste Woche bei Bentley. Das freut mich.
Oh ja, ich freue mich auch schon voll. Ich glaube, das wird voll schön. Das
ist die erste Bentley-Veranstaltung, zu der ich eingeladen werde. Und ich denke, wir werden in der nächsten Folge dazu auch ein bisschen was erzählen.
Ja, das ist die erste Veranstaltung, zu der wir eingeladen werden. Und ich denke, das wird auch die letzte. Nein, natürlich nicht.
Eckhardt.
Nein, es tut mir leid. Die Laune ist zu gut. Nein, ich freue mich auch wirklich, ich freue mich echt drauf. Ich finde es richtig, ich glaube, das wird einfach schön.
Okay. Ja, in diesem Sinne, Verabschiedung.
Ja, tschüss.
Bis dann.
Euer Eckhardt.
Euer Jan.